Herzlich willkommen zum Podcast Diagnosekompass seltener Erkrankung. Der Weg zur Diagnose, der Weg zur Therapie. In jeder Folge sprechen wir mit Betroffenen, Angehörigen und Experten über die Besonderheiten von seltenen Erkrankungen und Immundefiziten, um Einblicke in das Leben der Betroffenen und die Herausforderungen von Wissenschaft und medizinischer Versorgung zu geben. Dieser Podcast erscheint in Kooperation mit der F-Beta GmbH und der DSAI, der Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V., im Auftrag der Pharming Group NV.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um seltene Erkrankungen. Wir haben in den vergangenen Episoden uns aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit dem Weg zur Diagnose bei seltenen Erkrankungen beschäftigt. Und dabei wurde immer wieder deutlich, dass viele Herausforderungen weniger in der medizinischen Natur liegen, sondern ganz tief in den Strukturen des Versorgungssystems liegen. Und ein ganz zentraler Referenzrahmen für genau diese strukturellen Fragen ist der Nationale Aktionsplan für Menschen mit seltenen Erkrankungen, kurz NAMSA. Heute wollen wir darüber sprechen, welche Rolle dieser Aktionsplan im Versorgungssystem einnimmt, was er leisten kann, wo eventuell auch seine Grenzen liegen. Und hierzu begrüßen wir und ich ganz herzlich Frau Dr. Schlangen. Frau Schlangen, Sie sind Leiterin der Geschäftsstelle der NAMSA. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wenn wir jetzt über die Strukturen für Menschen mit seltenen Erkrankungen sprechen, dann kommt man an NAMSA ja gar nicht vorbei. Dieses Aktionsbündnis wurde ja 2010 ins Leben gerufen und was ich schon ungewohnt finde, getragen von Politik, von der Selbstverwaltung der gesetzlichen Krankenkasse, Fachwelt, Betroffene. Allein schon diese Konstellation, diese vielen Akteure, ist ja schon was ganz Außergewöhnliches und hat dem Thema seltene Erkrankung ja erstmal auch so eine gemeinsame und systemische Plattform gegeben. Können Sie noch mal aus Ihrer Sicht schildern, wie NAMSA entstanden ist? Wer hat dieses Bündnis warum auf den Weg gebracht? Und warum waren genau diese starken Akteure damals so entscheidend, um dem Thema Gewicht und Verbindlichkeit zu verleihen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Im Jahr 2009 gab es tatsächlich eine EU-Ratsempfehlung. Die EU hat schon länger, heißt das, die Bedeutung der seltenen Erkrankungen erkannt und auch die Defizite, die es gibt in der Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen. Und daraufhin gab es im Juni 2009 eine Ratsempfehlung, die letztendlich den Mitgliedstaaten in die Aufgabenhefte geschrieben hat: Ihr müsst euch um seltene Erkrankungen kümmern, idealerweise vielleicht Strategien in Form von Aktionsplänen auf dem Gebiet der seltenen Erkrankungen schreiben. Ihr müsst die Erforschung von seltenen Erkrankungen verstärken und ihr müsst irgendwie dafür sorgen, dass es Versorgungszentren gibt für seltene Erkrankungen. Zeitgleich lag auch ein Gutachten, ein Forschungsbericht eines vom BMG, also Bundesministerium für Gesundheit, in Auftrag gegebenen Gutachtens vor. Und auch diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass auf der einen Seite die Bedeutung von seltenen Erkrankungen, nicht zuletzt auch volkswirtschaftlich, ganz erheblich ist, aber dass die Aufmerksamkeit zu gering ist. Ich kann auch diskutieren, ob seltene Erkrankungen wirklich so ein gelungener Name ist, weil er immer vielleicht die Reaktion hervorruft, naja, müssen wir uns nicht drum kümmern, ist ja nur selten. Stimmt aber nicht, es sind ja viele, aber viele unterschiedliche seltene Erkrankungen. Und das Problem ist, es gibt wenig Informationen zu den seltenen Erkrankungen, oder so ist das Ergebnis in 2009 gewesen. Und die Informationen, die es gibt, sind schwer auffindbar oder sind nicht so leicht verfügbar. Es wurde auch klar durch dieses Gutachten, dass es ein bestimmtes Versorgungsmodell bei Patienten mit seltenen Erkrankungen braucht, nämlich eine hohe Spezialisierung, aber auch ein Shared Care. Also es geht hier nicht nur um die medizinische Versorgung, sondern sind auch andere Berufsgruppen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Physiotherapie dran beteiligt. Dann ist es auch wichtig für die Forschung, dass eine Vernetzung stattfindet. Das heißt, es braucht irgendwie eine Struktur, damit man überhaupt, weil für die einzelne seltene Erkrankung, die ist dann halt selten, Forschung überhaupt möglich ist. Damals wurde auch festgestellt, ja, vielleicht brauchen wir auch neue Vergütungsinstrumente, weil ein großer Teil einmal auch die nichtärztliche Versorgung ist, aber eben auch der erhöhte Zeitaufwand, der mit der Versorgung von seltenen Erkrankungen einhergeht, weil sie ja oft multisystemisch sind. Also es geht nicht nur um den Arm, sondern es geht vielleicht auch noch ums Bein und ums Ohr. So, und dann ist klar, es braucht Diagnosewege. Es braucht Diagnosewege einmal, damit die Menschen überhaupt eine Diagnose bekommen. Dann braucht es die aber auch, damit man entweder Therapien einsetzen kann oder aber auch Therapien entwickeln kann. Das heißt, damit man auch Forschung betreiben kann. Und summa summarum hat man dann gesagt, hat dieses Gutachten gesagt, wir brauchen, glaube ich, einen nationalen Aktionsplan für Deutschland, wie wir in Zukunft gedenken, umzugehen mit Menschen für seltene Erkrankungen.
Und Sie nennen ja gerade schon die Überschriften im Prinzip von den ganzen Arbeitspaketen, die ja auch im Maßnahmenplan dann ja enthalten waren. Im Prinzip hat ja dann NAMSE bis 2013 so einen Aktionsplan entwickelt und diese ganzen Maßnahmenvorschläge erarbeitet. Und dann ging es ja auch nicht mehr länger darum, noch weiter Konzepte zu bauen, jedenfalls zunächst nicht. Sicherlich wurde später auch noch nachgesteuert. Aber es ging jetzt erst einmal um die Umsetzung und auch um die Frage, das haben wir ja ganz oft im System, wie kann jetzt aus so einem Plan eigentlich auch wirklich eine strukturelle, reale Veränderung geschehen und entstehen? Können Sie vielleicht mal schildern, was NAMSE seitdem so wirklich erreichen konnte? Wo sehen Sie Erfolge? Wo sind Sie vielleicht auch an Grenzen oder an Umsetzungshemmnisse gestoßen? Das würde mich interessieren.
Darf ich nochmal einen Schritt zurückgehen, weil Sie ja fragten, was macht die Schlagkraft aus? Also das war alles die Grundlage, dass das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Bildung und Forschung, wie es damals noch hieß, und die Achse gesagt haben, wir müssen so ein Bündnis gründen. Und es ist tatsächlich gelungen, in Summe 29 Bündnispartner, das sind alles Spitzenverbände aus dem Gesundheitswesen, zusammenzubringen und in einer gemeinsamen Erklärung zu sagen, wir wollen das gemeinsam machen. Und diesen Aktionsplan im Konsens bei diesen unterschiedlichen Sichtweisen manchmal hinzukriegen, das war schon ein sehr, sehr großer Erfolg.
Das ist beeindruckend, ja.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich die Schlagkraft, die das Bündnis, aber auch dieser Aktionsplan hat. Der ist 2013 veröffentlicht worden und das zentrale Maßnahme ist eigentlich diese Implementierung von Zentren für seltene Erkrankungen. Wir haben ja da ein dreistufiges Modell erarbeitet, Typ A, B und C Zentren, und es ist, glaube ich, eins der großen wichtigen Erfolge, die auch die Grundlage für alles Weitere jetzt sind, dass es gelungen ist, diese Zentrumstruktur zu etablieren. Es ist sogar inzwischen gelungen, dass wir ein Zertifizierungsverfahren haben für diese Zentren, die Typ-A-Zentren, also die Universitätskliniken, die auch für unklare Diagnosen zuständig sind, dürfen, sind schon länger zertifiziert, und die Typ-B-Zentren sind seit dem Tag der seltenen Erkrankung, 20. Februar, können auch zertifiziert werden. Das ist der Grunderfolg. Ein zweites, aber ganz wichtiges Thema, wo man nicht sagen kann, hier hat das NAMSE einen Erfolg erzielt, sind aber diese vielen unterschiedlichen Gesetzesvorhaben oder Gesetze letztendlich, die entstanden sind, die immer auch die seltenen Erkrankungen berücksichtigen. Und im Jahr 2023 gab es auch nochmal ein Gutachten, um zu gucken, was ist denn eigentlich gelungen. Und da wird tatsächlich auch festgestellt, ja, die Aufmerksamkeit ist erhöht worden. Es sind diese spezialisierten Versorgungsstrukturen geschaffen worden. Und es gibt zunehmend die Möglichkeit, genetisch zu diagnostizieren. Das liegt auch an NAMSE beziehungsweise an der Beschäftigung mit diesem Thema. Es liegt natürlich aber auch daran, dass einfach sich die Entwicklung in der genetischen Diagnostik vorangegangen ist.
Sie sprechen gerade Gesetzesnovellen, neuen Gesetzesvorhaben an. Ich beobachte durchaus beim Thema seltene Erkrankungen, dass sich die Gesetzgebung auch an neue Herausforderungen misst. Und da haben wir natürlich auch das Thema knappe Ressourcen. Wir haben sehr viele konkurrierende gesundheitspolitische Themen auf der Agenda. Und zuweilen sehe ich die Gefahr, dass gerade die kleinen Patientengruppen wieder aus dem Fokus geraten. Also man einmal sowas aufgebaut hat, aber wenn man dann zum Beispiel offen Drug Regulation und sowas anguckt, dann sieht man, dass womöglich, sage ich mal, hier Dinge wieder in den Hintergrund geraten. Von daher auch so die Frage nochmal, kann das sein, dass hier auch eine Neudefinition von NAMSE nötig ist oder auch neue Schwerpunktsetzung? Wie sehen Sie denn die Rolle des Aktionsbündnisses so heute im Gesamtsystem von der Versorgung und worin liegt vielleicht auch der Mehrwert, den man hier ausspielen kann, gerade gegenüber einzelnen kleineren Initiativen und Maßnahmen?
Ich hoffe sehr, dass das NAMSE ist ein Bündnis, deren Struktur jetzt kein Laufzeitende hat. Es lebt aber von der intrinsischen Motivation seiner Bündnispartner. So. Ich hoffe sehr, dass dieses Bündnis weiter so bestehen bleibt und weiter so arbeitet und damit weiter das Thema seltene Erkrankungen auf der politischen Agenda hält. Ich sehe ein bisschen eine Herausforderung darin, dass vielleicht dadurch, dass die seltenen Erkrankungen sichtbar geworden sind, auch dann nochmal die Lupe draufgelegt wird und sagt, das ist alles sehr teuer, weil das sind seltene Erkrankungen, also dass es einen Negativeffekt hat. Ich hoffe aber auch, dass vielleicht noch mehr verstanden wird, dass das auch seltene Erkrankungen modellhaft für häufige Erkrankungen Versorgungsstrukturen aufzeigen können. Mhm. Das in Kürze.
Wir haben ja, und das hat sich ja auch in den zurückliegenden Podcasts immer wieder gezeigt, aber auch in sämtlichen fachlichen Diskussionen, ist Diagnostik ja ein ganz wichtiges Querschnittsthema. Sie haben sich ja im Aktionsplan auch dieses Themas angenommen und frühzeitige Diagnosen gefordert. Trotzdem, was ich so zu hören kriege, ist doch immer wieder, dass sich wirklich die konkreten Diagnosewege eigentlich nur langsam verändern, dass da eigentlich nicht viel Verbesserung stattfindet. Gibt es so ganz strukturelle Muster und Herausforderungen im Diagnoseprozess, die NAMSE adressiert und wo stößt das Ganze womöglich auch an Grenzen?
Ja, also ich glaube, der Diagnoseprozess in den Zentren selber, der ist durch die Zentren und durch die zunehmenden Möglichkeiten von Diagnostikverfahren deutlich verbessert. Die größte Herausforderung aber ist, dass diese Patienten tatsächlich auch in einem Zentrum für seltene Erkrankungen anlanden. Das ist vielleicht leichter in der Kindermedizin, weil relativ schnell dann der Weg vom Kinderarzt dann in ein Krankenhaus und dann vielleicht auch in ein Zentrum für seltene Erkrankungen erfolgt. Das ist bei den Erwachsenen eine größere Herausforderung, weil die oft viele Schleifen in der Facharztschiene machen. Und weil eben unterschiedliche Organe betroffen sind, dauert es dann unter Umständen sehr lange und setzt voraus, dass ein zum Beispiel Hausarzt diese unterschiedlichen Signale zusammenführen kann und dann auch gar nicht selber die Diagnose stellt, aber den Verdacht hat. Also das ist der entscheidende Schlüssel ist, es muss jemand den Verdacht haben und dann an die Zentren für seltene Erkrankungen überweisen. Und dann klappt das meistens sehr gut.
Dann ist man ja eigentlich auch schon in der spezialisierten diagnostischen Versorgung, möchte ich mal sagen, ja, mit den ABC-Zentren. Aber Sie sprechen es genau an und das ist ja auch ein Element im Aktionsplan, welche wichtige Rolle eigentlich die Primärversorger hier haben. Und wenn Sie dann die verschiedenen Fachärzte eben erwähnen, also auch die Fragmentierung des Systems, wo ja teilweise wirklich fraglich ist, ob die Informationen wirklich zentral bei einem Primärversorger überhaupt ankommen und ihn in die Lage versetzen, so einen Verdacht zu schöpfen. Deswegen auch mal vor dem Hintergrund der aktuellen gesundheitspolitischen Pläne. Wir planen ja die Etablierung eines Primärarztsystems. Könnte das mal jenseits der Thematik mit Überweisung und den Aufwänden, die da vielleicht auch mit verbunden sind, aber könnte das nicht auch ein Schritt nach vorne sein? Weil durch die neue Rolle dieser Hausärzte da womöglich auch die Erfahrungen der Patienten gebündelt diesem steuernden Primärarzt zur Verfügung stehen, ob sei das über EPA oder über Wege, die noch zu definieren sind. Und kann man womöglich den Primärarzt da auch nochmal unterstützen? Also ich denke dann immer wieder auch an technische Möglichkeiten zur Mustererkennung oder, ja, oder reicht das überhaupt schon, dass diese Informationen mal zentriert vorliegen, zentral vorliegen und kann der Hausarzt, und hat er die Zeit, das überhaupt so zu sichten, dass es ihm gelingt, mal Verdacht zu schöpfen?
Das sind ja so also Sie Fragen. Sprechen, glaube ich, gerade die ganz wichtigen Punkte an. Ich muss sagen, wir haben da noch nicht abschließend darüber diskutiert, über das Primärarztsystem im NAMSE, aber ich glaube, es liegt auf der Hand, wenn das genau unser Nadelöhr ja der Hausarzt ist und das ist er nicht aus böser Absicht, sondern er wird natürlich in seinem Berufsleben im Zweifel nur wenig Patienten mit einer seltenen Erkrankung bekommen oder sehen. Das heißt, vom Grundgedanken, wir wollen mehr Aufmerksamkeit beim Primärversorger erzeugen, würde das Primärarztsystem passen, wenn er mehr Zeit bekommt und wenn er diese Tools an die Hand bekommt, die ihm helfen zu erkennen. Das könnte eine seltene Erkrankung sein, zum Beispiel. Es kann natürlich auch helfen, wenn man die Patienten stärkt und sie informiert darüber, was seltene Erkrankung ist. Das kann natürlich alles Vor- und Nachteile haben. Aber so, wenn man es einfach nur vom Weg her sieht, erster Ansprechpartner der Hausarzt, da gäbe es Red Flags, der weiß genau, es gibt Zentren für seltene Erkrankungen. Man kann auch nicht davon ausgehen, dass er das unbedingt weiß. Ne? Also es gibt sie, es gibt auch Webseiten darüber, aber warum soll ein Hausarzt das unbedingt wissen? Und er weiß das, er kann dahin überweisen und er muss dann aber auch nicht Sorge haben, der Patient ist für immer verschwunden, weil das heißt ja nicht, der muss ja nicht komplett dann im Zentrum für seltene Erkrankungen behandelt werden. Das soll ja ein Zusammenarbeiten dann auch mit der Niederlassung sein. Wenn man das so denkt und nicht irgendwelche Fallstricke rechts und links sieht, wäre das natürlich eine Chance.
Sie sprachen ja aber auch gerade die Sensibilisierung von Patienten an. Ist das nicht auch etwas, was dazu führen kann, dass sich Patienten vielleicht auch in einer übersteigerten Wahrnehmung ihres Krankheitsbildes selber an Zentren wenden und dort vielleicht dringend benötigte diagnostische Kapazitäten blockieren?
Also das kann passieren und das passiert auch jetzt schon und das verstopft natürlich dann da Kanäle. beschreibt aber vielleicht auch ein bisschen die Not, in der diese Menschen sich befinden, die dann sagen, ja, vielleicht ist es eine seltene Erkrankung. Das muss man steuern, das steuern die Zentren für seltene Erkrankungen auch. Ich glaube, es gibt auch nicht viele Zentren, wo der Patient sich direkt dran wenden kann. Also das muss man dann wahrscheinlich über die Zugangswege und über Kriterien und dann auch da vielleicht wieder über KI lösen. Aber als Nebenbemerkung, es muss ja auch einen Grund geben, warum diese Menschen irgendwie nach einer Diagnose suchen.
Ja, nee, dass die Unterstützung brauchen, das wird aus dem Bedarf heraus geschehen, das ist ganz klar. Ja. Die Frage ist nur, ob sie dann in einem Direktgang zu so einem Zentrum, ob sie da auf dem richtigen Pfad sind oder ob nicht dann doch der Primärarzt eine höhere Verantwortung da trägt. Aber es ist sicherlich ein schwieriges Abwägen.
Also ich glaube, die Patienten, die sich jetzt von alleine, also ein Patient, der an ein System glaubt, das ihn an einen Ort führt, wo ihm geholfen wird, hat da, glaube ich, keine Not und kann sich auf den Primärarzt verlassen. Dennoch kann er natürlich irgendwie, wenn er gut informiert ist und nicht belehrend ist und erklären kann, ich glaube, ich habe aber hier so verschiedene Symptome, haben Sie mal darüber nachgedacht? Dann kann da ja ein Schuh draus werden. So.
Sie begleitet, oder das Namen, Sie begleitet das Thema ja nun schon seit vielen Jahren. Sie sprachen eben selber das Gutachten von 2023 an. Das ist ja im Prinzip auch so eine Art Evaluation Ihrer ganzen Tätigkeit. Konnte es gelingen, da die Erfahrungen, die Sie in den 10 Jahren gesammelt haben, wiederzugeben? Oder was waren denn die Kernaussagen dieses Gutachtens, was jetzt die Erkenntnisse aus der bisherigen Umsetzung von NAMSA ergibt? Welche Dinge besonders relevant waren und was vielleicht auch weniger geklappt hat?
Also es wurden natürlich Themen betrachtet, es wurden aber auch Veränderungen für die Menschen mit seltenen Erkrankungen betrachtet. Hier war immer noch der Punkt, dass Patientenpfade eben einfach immer noch so häufig zu unkoordiniert sind, das Ergebnis, aber dass es gut ist, dass es diese Versorgungsstrukturen gibt. Und man hat dem Bündnis eine hohe Wirkung nachgesagt, also dass es wichtig ist, dass es ein solches Bündnis gibt. Diskutiert wurde, aber sind die Arbeitsweise des Bündnisses, ist das die richtige Arbeitsweise, um Erfolge zu erzielen? Das ist aber offen geblieben, also das ist etwas, mit dem sich das Bündnis beschäftigen muss. Also es geht hier um Zuständigkeiten, also nicht nur hier wäre der und der zuständig, sondern hier nimmt sich der und der des Themas an. So. Aber über allem steht, es ist wichtig, dass es das Bündnis gibt und es sollte das Bündnis auch weitergeben. Und nur als Randbemerkung, es sollte auch weiter irgendeine Stelle geben, die diese ganze Arbeit koordiniert. Das kommt auch aus dem Gutachten heraus.
Gab es dort auch Punkte, die so auf konkrete Erfolge abzielten? Sie nannten ja auch schon die Zentrengründung. Das ist natürlich ein ganz großer Leuchtturm in der Geschichte von NAMSA. Oder andersrum, gibt es vielleicht Aspekte, wo Sie sagen, NAMSA hat viel Erkenntnisgewinn gesammelt, aber es wird in der Realität, in der Umsetzung noch zu wenig berücksichtigt, wo Sie noch sagen, das sind die Wünsche, das sind eigentlich so die Dinge, die Sie sich jetzt als nächstes vorstellen und angehen möchten?
Also ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Punkte. Also die 52 Maßnahmenvorschläge haben einen unterschiedlichen Abstraktionsgrad. Viele konnten wir relativ einfach umsetzen, andere sind Dinge, die im System vielleicht auch manchmal hängen bleiben. Dennoch ist es wichtig, dass man sie benennt. Wir haben uns das natürlich angeguckt und haben uns auch die Frage gestellt, wollen wir einen zweiten nationalen Aktionsplan schreiben? Das steht noch auf der Agenda. Aber wir haben erstmal jetzt einen 10-Punkte-Plan geschrieben und gesagt, das sind Punkte, die unbedingt noch geschafft werden müssen bis Ende 2026, so das als Datum. Und da gehören die Versorgungspfade zu, die ich gerade angesprochen habe. Also wie kann man es gelingen, einen sektorenübergreifenden Versorgungspfad unter Einbeziehung digitaler Lösungen zu entwickeln? Und wie kann man, das ist ein Thema, was wir in dem ersten Aktionsplan, haben wir uns sehr auf die medizinischen, also auf die Zentren für seltene Erkrankungen konzentriert. Wir haben aber die Herausforderungen, die es auch gibt für Menschen mit seltenen Erkrankungen, nämlich zum Beispiel bei dem Adressieren ihrer besonderen Bedarfe, bei Heil- und Hilfsmitteln, bei Pflege, Unterstützung, Rehabilitation, solche Dinge, die haben wir da noch nicht ausreichend adressiert, weil wir erstmal so diese Strukturen fertig haben. Das heißt, das ist auch ein Punkt des 10-Punkte-Plans, die Versorgungspfade. In dem Thema Diagnostik werden wir uns auch mit dem genomischen, diskutieren wir das genomische Neugeborenen-Screening. Da kann ich so jetzt noch nichts zu sagen, aber das ist natürlich ein Thema für NAMSA. Wir reden immer wieder über Leitlinien. Kann es gelingen, dass man einen Prüfpunkt seltener Erkrankungen in häufigen Leitlinien unterbringt, um da auch so eine Aufmerksamkeit zu generieren? Das Thema Register ist eins, das Thema Digitalisierung ist natürlich eins. So, das sind Brennpunktthemen, glaube ich, oder Brennglasthemen für die seltenen Erkrankungen.
Gerade das Thema Digitalisierung, ich meine, wir erleben natürlich ganz viel technische Veränderungen, nicht nur in unserem Alltag, sondern vielleicht mit etwas Zeitverzug dann auch im Gesundheitswesen. Mhm. Ich habe vorhin ja schon mal angesprochen, die Möglichkeit, über Mustererkennung Ärzte überhaupt zu unterstützen in der Diagnostik. Aber da gibt es ja auch noch ganz andere große Themen. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Telemedizin, die ja auch an vielen, vielen Stellen jetzt schon diskutiert wird, Einzug erhält mit ersten, wenn auch aufwendigen Verfahren. Und da sehe ich ja auch ein Riesenpotenzial für seltene Erkrankungen. Also gerade da wir nur wenige spezialisierte Zentren haben, das ist ja zwangsläufig mit großen Entfernungen und aufwendigen Anfahrtswegen für Patientinnen und Patienten verbunden. In Ihrem Aktionsplan steht ja auch im Prinzip geschrieben, dass Sie Anwendungen identifizieren wollen, die sich gerade für Telemedizin eignen, damit eben die Überschrift, dass nicht der Patient reisen muss, sondern die Expertise reist. Was liegt denn da vor Ihnen noch und was wurde vielleicht schon erreicht? Ich frage auch so ein bisschen vor dem Hintergrund der Barrieren, die das Gesundheitswesen bislang für telemedizinische Anwendungen aufgebaut hat. Wir erinnern uns an die aufwendige Methodenbewertung für Telemedizin im Kardiobereich. Gibt es da Anhaltspunkte, dass das flüssig und funktionierend ins System reinkommen kann? Oder ist das zu viel Optimismus?
Das ist schon eine ganze Menge Optimismus. Ich finde es aber spannend, wenn Sie das jetzt erwähnen, weil wir haben ja den Plan 2013 veröffentlicht. Das heißt, wir haben vorher daran gearbeitet. Da haben wir uns das Thema Telemedizin angeschaut. Und das sind Lichtjahre zwischen, was 2013 war und was jetzt 2026 möglich ist, technisch. Es ist viel technisch möglich und Sie haben natürlich vollkommen recht. Der Patient soll nicht nur im Zentrum versorgt werden, sondern es braucht da eine Telemedizin. Also es ist ein wahnsinniges Potenzial drin in der telemedizinischen Versorgung. Ich glaube, vieles ist auch möglich in den Häusern technisch. Es gibt aber noch Hürden, die damit verbunden sind natürlich. Das sind Abrechnungshürden. So, Telemedizin muss dann natürlich auch sinnvoll vergütet werden für das Zentrum. Es gibt immer auch wieder so Datenschutzfragen, aber ich glaube, dass das Fahrt aufnimmt. Also ich glaube, was früher 5 Jahre waren, ist jetzt 1 Jahr. Also ich teile ein bisschen Optimismus, weil man, glaube ich, gar nicht drum herum kommt, die Telemedizin mehr in die Versorgung mit einzubeziehen. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Viele der erwachsenen Patienten mit einer seltenen Erkrankung sind ja auch berufstätig. Also das ist ja auch eine volkswirtschaftliche Frage, dass man die dann nicht 2-3 Tage krank schreiben muss, damit die dann große Strecken zu ihrem Zentrum reisen, sondern dass das auch alles übereingeht. Also ich glaube, technisch wird immer mehr möglich. Und das ist einmal die Telemedizin, damit die Patienten mit dem Zentrum Kontakt haben, vielleicht aber auch damit die Niedergelassenen mit dem Zentrum Kontakt haben. Und Telemedizin ist es ja auch, wenn die Experten untereinander Kontakt haben, um die Netzwerke aufzubauen. Das gibt es natürlich schon im medizinischen Kontext, auch auf europäischer Ebene sind die Zentren miteinander vernetzt. Also ist es möglich und für die Implementierung fehlen vielleicht noch 2-3 Schritte, aber ich bin da auch verhalten optimistisch, dass es gelingt.
Es ist ja auch ein ganz grundsätzliches Thema, dass Innovation immer voranschreitet und die Regulation zeitlich immer etwas hinterherhinkt und sich danach erstmal überlegt, wie gehe ich denn mit der Innovation um, weil sie passt ja meistens nicht in die bestehenden Muster. Ne? Und
das ist eine Herausforderung. Die Muster sind schon sehr bestehend.
Ja, das ist, glaube ich, ein wiederkehrendes Muster, was wir immer finden. Aber das ist ja auch recht, dass das eine gute Regulation ausmacht, sich immer wieder anzupassen, sich immer wieder neu zu finden. Und ich bin da im Endeffekt auch optimistisch. Wo ich nicht ganz so optimistisch bin, ist der Zeitrahmen, in dem das dann funktioniert, weil da sind wir manchmal langsam und wir haben einfach auch gerade so viele andere Sorgen im System, die sich vielleicht auch ein bisschen in den Vordergrund schieben. Nun ja, das werden wir nochmal.
Aber ich muss nochmal sagen, das sind ja Lösungen für diese Sorgen. Das ist so, die seltenen sind ja nicht ein Problem, sondern die können ganz viele Lösungen aufzeigen, die dem System helfen können, Ressourcen einzusparen. Und deswegen, weil sie ja eh schon mit dem Mangel arbeiten müssen. Ne? Es sind wenige, es gibt wenig Wissen, es gibt wenig Experten. Das heißt, sie sind eigentlich ein Vorbild dafür, dass man Strukturen aufbauen kann, die auch an anderer Stelle sinnvoll sind.
Da wollte ich gerade nochmal nachfragen, weil Sie die Ökonomie ins Gespräch bringen. Gibt es da Untersuchungen, die das aufzeigen, dass man wirklich auch die, ja, auch eine Kosteneffizienz im Prinzip verbessern kann durch Einsatz von Technologie, durch Einsatz von gezielten Versorgungspfaden oder Ähnlichem? Das ist ja immer was, womit noch Politik auch überzeugen kann oder auch die GKV überzeugen kann oder wen auch immer, hier wirklich mal neue Schritte zu gehen.
Also es gibt ja zahlreiche Innovationsfondsprojekte. Sie wissen, der Innovationsfonds fördert Innovation. Und da gibt es sehr, sehr viele Telemedizinprojekte zum Beispiel, die sicherlich alle für sich genommen nachweisen, aber immer für ein spezielles Thema nachweisen, dass das einen Vorteil bringt. Bei den seltenen Erkrankungen ist es manchmal schwierig zu sagen, es ist ökonomisch überlegen. Also ich kann Ihnen kein Zitat bringen, aber es ist manchmal die Nachweispflicht von etwas ist schwierig, weil die Strukturen ja auch noch nicht so ideal laufen. Aber wenn man sich alleine überlegt, dass jemand 5 oder 6 oder 7 Jahre durchs System eilt mit sehr, sehr vielen wahrscheinlich unnötigen Untersuchungen und wenn es da einen klaren Strang gibt, liegt es ja auf der Hand, dass man dann erstmal Ressourcen einspart.
Ja, vielleicht ist das ja auch noch eins der kommenden Themen. Ich habe das manchmal im Kopf. Wir haben eine Kostendebatte um teure Arzneimittel, die sind naturgemäß teuer bei wenigen Patienten. Und wenn ich dann noch an Gentherapie und Ähnliches denke, wo auch noch eine Einmalgabe da ist, also die diskontinuierlichen Therapien. Aber wenn man immer wie die Kaninchen auf die Schlange starrt, sag ich mal, und auf die Kosten des Arzneimittels guckt und gar nicht sieht, was die frühe Behandlung womöglich dann auch im Jahr 2, 3 und 4 an Kosten einspart, vielleicht muss man da wirklich nochmal, dass das vielleicht auch ein Punkt sein kann, wo man doch wichtige Akteure noch mal mehr ins Boot holen kann und zu zeigen kann, ja, es sind nicht immer nur Kosten, es kann auch wirklich gespart werden. Ne?
Ja, aber zumindest es wird nicht nur teurer. So. Ja. Und man muss ja auch mit bedenken, diese Menschen, die dann diese Therapie kriegen, können im Idealfall ja arbeiten.
Ja, ein normales Leben führen. Das ist auf vielerlei Ebene sehr wünschenswert. Ja. Ich hätte trotzdem noch mal eine Frage auch noch mal auf den Punkt gebracht. Wenn Sie heute auf den nationalen Aktionsplan gucken und noch mal ganz speziell in die Diagnostik reinschauen, wir haben jetzt so viele, viele kleine Punkte auch schon benannt, wo man was tun könnte, aber wo würden Sie sagen, was wäre eigentlich der konkrete Hebel, der den größten Effekt hätte, um eine frühzeitige Diagnostik zu befördern und herbeizuführen, was auch wirklich also in der Versorgungspraxis erzielbar ist? Welchen Hebel würden Sie umlegen, wenn Sie sich für einen entscheiden müssten?
Also da, ich glaube, dass das größte Problem, also ich glaube, dass es an den Zentren für seltene Erkrankungen die Experten und die Diagnoseverfahren gibt, um relativ schnell eine Diagnose stellen zu können, wenn es denn überhaupt möglich ist, eine Diagnose zu stellen. So, es gibt ja auch Krankheiten, die sind dann so neu, die haben dann vielleicht noch keinen Namen, egal. Und wenn die größte Herausforderung ist, da hinzukommen, dann ist wahrscheinlich der größte Hebelpunkt anzusetzen an der Stelle, wo die Patienten zum ersten oder zweiten oder dritten Mal gesehen werden. Und da mit den Möglichkeiten, die es heute gibt, sozusagen den Weg in den Patientenpfad zu führen, zu geben, der dann im Zentrum endet. Also endet in dem Sinne auf dem diagnostischen Weg. Dann gibt es dort die Diagnose und dann guckt man, wie die Patienten weiter versorgt werden müssen. Mhm. Das wäre, glaube ich, für mich Hebel, den man umlegen müsste.
Ja, ganz, ganz vielen Dank für diese Einordnung. Wir sind auch schon am Ende unserer Zeit angekommen. Das war's für heute. Wir hoffen.
Das ist sehr schade.
Ja, es könnte so weitergehen, ne? Wir hoffen aber sehr, dass die Einführung Ihnen, die Zuhörenden, geholfen hat, die Welt der seltenen Erkrankungen und Immundefizite besser zu verstehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Sie, Frau Dr. Schlangen, vor allem auch für Ihren unermüdlichen Einsatz für die betroffenen Menschen mit seltenen Erkrankungen. Ich glaube, wir haben heute sehr viel über den Wert von NAMSE erfahren und gelernt und ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg bei Ihrer so wichtigen Arbeit. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass ich darüber berichten durfte an dieser Stelle.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast erscheint in Kooperation mit der FBETA GmbH und der DSAI, der Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V., im Auftrag der Pharming Group NV. Weitere Informationen, Referenzen und mehr findest du in den Shownotes dieser Folge.